Es ist ja die Frage immer, wie hoch der Leidensdruck ist und was Sie als Anspruch haben an Ihr Leben. Also es gibt so, ich wohne ja in Berlin, da gibt es manche Leute, wenn man die fragt, wie geht's, da sagen die, man kann nicht meckern. So eine ganz blöde Antwort, ja. Das
Ja.
heißt also, der ihr Anspruch ans Leben ist, man kann nicht meckern. Ja. Das war bei mir also durchaus anders. Ich habe den Anspruch an mein Leben, ich möchte morgens aufwachen und begeistert sein von dem, was ich tue. Ich bin heute auch früh aufgewacht. Und wenn ich gemerkt habe in meinem Beruf, dass ich nicht mehr so 100% begeistert bin, das heißt es nicht, dass es mich jetzt angekotzt hat, was ich mache, sondern das heißt, dass die Begeisterung nicht mehr da ist. Ja? Dann habe ich doch überlegt, was anderes zu machen. Klar, ist jetzt nicht so, wenn man dann mal 3 Tage lang nicht so begeistert ist, dass man dann gleich was anderes macht. Es gibt ja auch einfach immer mal so Phasen, wo was besser oder schlechter ist. Aber wenn man dann über Monate oder vielleicht sogar gar über Jahre merkt, das, was ich mache, da brenne ich nicht mehr richtig dafür, dann ist also, denke ich, höchste Zeit, was zu verändern. So war das auf jeden Fall für mich.
Ich habe immer so Slides, die ich von den Büchern rausschreibe, also Zitate oder irgendwelche Stellen, die
Ja.
mich halt sehr interessieren. Ich muss es mal freigeben. Und da würde ich eigentlich mit starten.
Ja.
Wo kann ich das als
Ich sehe es.
Darstellung? Das ist super. Ich will es noch als Vollbild haben. So, genau. Da sehen Sie es nämlich genau. Also das Buch, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, das hat halt sehr mit meinem Lebenslauf also gematcht. Ich habe mich da sehr oft wiedergefunden und ich finde es so interessant, weil ich habe es ja mit dem Buch angeschrieben, dass ich das besprechen wollte und dann haben sie mir noch die Kunst des erfolgreichen Lebens geschickt und ich finde es interessant, weil in dem einen Buch ist dieser Titel, den man ja durchaus auch aus Aufforderung sehen kann, aber im Buch nie als solche Aufforderung oder ja, To-Do irgendwie beschrieben, weil es ja eine Art Biografie ist und aber trotzdem allgegenwärtig. Und das andere Buch, was sie mir dann geschickt haben, ist so das komplette Gegenteil, weil da halt nur Aufforderungen und Zitate drin sind. Das fand ich richtig spannend, dass sie mir dieses Buch dann noch geschickt haben.
Prima, dann passt es ja. Zeichnen wir schon auf,
Ja,
oder?
ja.
Ah, okay, sorry, dann habe ich jetzt dazwischen gequatscht, aber dann können wir noch mal starten oder Sie schneiden es raus, ja.
Nee, das fand ich richtig interessant. Hatten Sie da irgendwas im Hinterkopf, weil Sie mir noch dieses Buch geschickt haben, oder warum haben Sie mir genau dieses Buch dann noch geschickt?
Ja, so wie Sie es gesagt haben, es passt eigentlich zusammen. Das erste ist ja meine Autobiografie. Das ist mein Leben und ich finde es auch wichtig, wenn jemand über Erfolg spricht, dass man erstmal fragt, wer ist es überhaupt, was hat der überhaupt in seinem Leben gemacht, irgendwelche Weisheiten von sich geben kann jeder, ja, aber man sollte auch halt immer gucken, was ist es für ein Mensch, ja. Also ich erinnere mich noch bei uns im Fitnessstudio, da war einer, der war relativ dünn, aber der hat da gearbeitet, letztlich hat er die Aschenbecher ausgeleert und die Sachen so zurecht gerückt, ja. Aber der wusste über alles Bescheid. Der hat, du musst so trainieren, du musst dich so ernähren. Aber auch wenn man irgendwie beruflich irgendwas kurz angesprochen hat, was man macht, dann wusste er gleich, hatte da sehr wertvolle Ratschläge und Tipps gehabt. Also der hat den ganzen Tag gequatscht ohne Unterbrechung und wusste auch über alle Themen Bescheid. Aber sein Beruf war halt, die Aschenbecher auszuleeren im Fitnessstudio. Und das ist natürlich, ja, da gibt es manche Menschen, die erzählen sehr viel. Aber ich sage mal, wenn du, guck dir doch erstmal die Menschen an, was haben die denn in ihrem Leben selbst geleistet, zustande gebracht. Deswegen das erste Buch, meine Autobiografie, wo ich das ja darstelle. Und das zweite ist dann, ja, die Kunst des erfolgreichen Lebens. Kann man ja auch als Programm nutzen und nutzen auch viele, wo man praktisch Kapitel für Kapitel so bestimmte Themen, da werden wir ja noch ausführlicher darüber sprechen, bestimmte Themen dann für sich angeht und umsetzt. Und da habe ich es einfach so gemacht, dass ich Zitate ich glaube, 250 Zitate aus über 2000 Jahren zusammengestellt habe, weil ich glaube, dass alle die Menschen, die ich da zitiere, zusammengenommen auf jeden Fall wesentlich schlauer sind als ich, so dass ich das die ganze Weisheit von Dingen, also die mir jetzt wichtig sind, zusammengetragen habe, aber dann immer nach jedem Zitat kommentiert, was bedeutet das für dich konkret für dein Leben?
Ja, und ich finde, also ich habe es in einem Rutsch gelesen, als Vorbereitung auf das Gespräch jetzt halt hier. Und das fand ich irgendwie so mittendrin, fand ich es ein bisschen schade, weil sie dann immer am Ende des Kapitels auch so Anweisungen geben, was man aus dem Kapitel ziehen soll und was man halt machen soll. So eine, wie so eine To-Do-Liste. Und dann dachte ich mir so, oh geil, da hätte ich jetzt irgendwie voll Bock drauf. Aber jetzt muss ich es halt weiterlesen, um es halt noch fertig zu kriegen. Also ich freu mich richtig dann nach dem Gespräch damit anzufangen, die ganzen Sachen halt auch umzusetzen.
Ja, genau. Nur vom Lesen von Büchern ist ja, hat sich bei keinem Menschen im Leben irgendwie was verändert. Ich gebe mal ein Beispiel. Viele kennen ja die Bücher von Dale Carnegie, zum Beispiel Wie man Freunde gewinnt, haben viele gelesen. Und einer, der es auch gelesen hat, ist der Warren Buffett, der bekannte Investor. Der hat dann aber gleich das umgesetzt. Der hat also praktisch in jedem Kapitel die Ratschläge, die da sind, angewandt und ist wie Experimente gemacht mit seinen Mitmenschen, wo er also sich so verhalten hat, wie der Autor, der Dale Carnegie vorschlägt, und hat dann richtig Aufzeichnungen gemacht und geguckt, funktioniert das oder nicht. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, wie der Warren Buffett das gemacht hat, als jemand, der einfach mal ein Buch durchliest und schmökert und ist vielleicht in dem Moment auch irgendwo motiviert oder in einer positiven Stimmung, aber es bleibt halt danach nichts. Also das ist ja logisch eigentlich, das ist wie überall im Leben, nur die Anwendung und das auf sich selbst beziehen, bringt dann tatsächlich auch Resultate. Ja, das gilt also auch. Ich habe ja zwei Kurse, die man unter zittelmann-freiheit.de findet. Und da habe ich dann auch bekommt man auch so ein Arbeitsbuch dazu, wo also auch konkrete Arbeitsaufgaben gestellt werden, dass man also nicht nur einfach passiv sich das anhört, sondern auch dann danach die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten.
Ja, dieses ins Tun kommen ist halt manchmal richtig schwierig. Glauben Sie, dass es ein Buch braucht oder braucht es dann am Ende doch so ein Sammelsurium an Büchern in einem Buch, wie Sie es jetzt gemacht haben?
Also, ich lese sowieso viel und wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann lese ich natürlich nicht nur ein Buch zu dem Thema, sondern viele Bücher. Jetzt ist nicht jeder so lesefreudig wie ich. Gerade heute sind es viele Menschen nicht und vielleicht hat auch nicht jeder die Zeit oder meint nicht jeder die Zeit zu haben. Deswegen habe ich ja, es gibt noch ein anderes Buch von mir, Setze dir größere Ziele. Da habe ich praktisch die Biografien von 50 erfolgreichen Menschen ausgewertet. Und für die Leute, die jetzt keine Zeit und Lust haben, 50 einzelne Biografien zu lesen, die Essenz herausgeholt und strukturiert. Ja, also wie gesagt, ich selbst lese sehr gerne, aber ich weiß halt, dass es auch nicht jedermanns Sache ist und deswegen habe ich versucht, das auch in etwas komprimierterer Form dann darzustellen.
Haben Sie bei dem Buch irgendwie festgestellt, dass viele oder übermäßig viele erfolgreiche Menschen lesen?
Sie meinen, das Buch gelesen haben, ja?
Nee, also dass die erfolgreichen Menschen, die erfolgreich sind, dass da eine übermäßige Anzahl an Leuten dabei ist, die auch viel lesen und sich viel weiterbilden.
Ja, also das kann man schon sagen. Wobei der Umkehrschluss gilt nicht. Also nicht jeder, der jetzt viel liest, ist auch erfolgreich. Es gibt auch habilitierte Taxifahrer, die vielleicht in Philosophie habilitiert sind, die sind unglaublich belesen, aber letztlich doch nicht erfolgreich im Leben. Aber von den Menschen, die erfolgreich sind, ja, das sind also extrem viele Vielleser dabei. Sag mal ein Beispiel, der Warren Buffett, den ich schon zitiert habe, den hat man mal gefragt, so junge Menschen, haben ihn gefragt, was soll ich denn tun, um erfolgreich zu werden? Und dann hat er gesagt, vor allen Dingen mehr lesen. Und er selbst hat mal irgendwo bei einer Autogrammstunde gemeint, ich habe noch zu Hause einen Stapel von 50 Büchern, die ich jetzt demnächst lesen werde. Sein Partner, der Charlie Manger, der, ich glaube, vor 2, 3 Jahren gestorben ist, den haben seine Kinder als Buch auf zwei Beinen bezeichnet. Angeblich hat er teilweise jeden Tag ein Buch gelesen. Das kriege ich jetzt nicht zustande, weiß nicht, wie er das auch gemacht hat. Aber es gibt also doch sehr viele erfolgreiche Menschen, von denen man weiß, dass sie auch extrem viel lesen, weil natürlich kommt es auch darauf an, was man dann liest. Ja? Aber es ist ja so, wenn Sie jetzt zum Beispiel Biografien lesen von erfolgreichen Menschen, das ist ja so, als wenn Sie jetzt diese Menschen kennenlernen. Jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, Sie nicht, ich nicht und die meisten erst recht nicht, die erfolgreichen Menschen auch in Person kennenzulernen. Ich kenne jetzt selbst auch viele erfolgreiche Menschen, Milliardäre, sehr erfolgreiche Unternehmer, Menschen, die in verschiedenen Bereichen erfolgreich sind oder Wissenschaftler. Aber die meisten Menschen haben nicht die Möglichkeit, die kennenzulernen. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, alle Menschen kennenzulernen, die ich gerne kennenlernen wollte. Aber wenn ich da natürlich so einige Bücher gelesen habe, dann werden einem die Menschen auch sehr vertraut. Zum Beispiel den Arnold Schwarzenegger, den habe ich nie persönlich kennengelernt, außer mal so die Hand gedrückt, ja, aber nicht die Gelegenheit, richtig kennenzulernen. Ich kenne allerdings seinen besten Freund in Deutschland, der hat mir viel über ihn erzählt. Aber wichtig war vor allen Dingen, ich habe alle Biografien über Schwarzenegger gelesen. Ich habe die Autobiografie natürlich gelesen. Ich habe auch diese Netflix-Serie sogar mir schon mehrfach angeschaut. Also die kann ich auch jedem empfehlen. Netflix-Serie, Dreiteiler über Arnold Schwarzenegger. Ja, und wenn man so viel dann über einen Menschen gelesen hat, dann wird er einem vertraut, selbst wenn man ihn persönlich nicht kennt. Und das ist natürlich schon auch immer wichtig, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Was ist denn mein Umfeld? Und wenn ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, von vornherein mir selbst ein Umfeld zu schaffen von lauter erfolgreichen Menschen, dann kann ich mir doch zumindest durch die Lektüre von solchen Büchern ein Umfeld von erfolgreichen Menschen schaffen, die mich inspirieren. Und das ist auch ganz wichtig. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, ich habe im Taxi gesessen und manchmal komme ich ins Gespräch mit dem Taxifahrer und es war ein Taxifahrer, ich habe den gefragt, was er so macht. Er sagt, naja, Biologie studiert hat er. Und dann habe ich gefragt, ob er es dann abgebrochen hat. Er meinte, nee, er hat es schon abgeschlossen. Dann habe ich ihn gefragt, warum er jetzt Taxi fährt, wenn er doch Biologie abgeschlossen hat. Also ich sage, Sie sehen gesund aus und offenbar sind Sie auch intelligent, sonst hätten Sie auch nicht das Studium abgeschlossen. Aber warum fahren Sie jetzt Taxi? Und dann hat er mir einen langen Vortrag gehalten, warum und wieso. Und dann habe ich, da fragt er, ja, was soll ich denn sonst machen? Da sage ich, das weiß ich nicht, aber ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, mal einen Monat lang Ihre Arbeit zu unterbrechen, wenn das finanziell irgendwie möglich ist, und sich nur mit Leuten zu unterhalten, die mindestens 10-mal mehr verdienen, wie Sie verdienen. Und da hat er gesagt, ja, er kennt so jemanden gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, was machen denn die Leute in ihrem Umfeld? Ja, der eine fährt auch Taxi, der andere ist arbeitslos. Also der hat ja ein Umfeld gehabt von Leuten, die praktisch genauso drauf waren wie er. Und ja, da kann man sich schon die Unterredung oder die Unterhaltung vorstellen mit dem Umfeld. Ja, die meckern dann alle, wie schlecht ist die Gesellschaft und wie ungerecht ist alles und die da oben machen, was sie wollen. Und ich, der kleine Mann, hat keine Chancen. Ja, das sind natürlich nicht Gespräche, die unbedingt inspirierend sind oder einen dann persönlich weiterbringen.
Wie sehen Sie in diesem Kontext den Fortschritt mit den Medien? Ganz besonders, was auch das Buch als Medium betrifft. Also es ist ja ein sehr entschleunigtes Medium. Und dagegen ist halt der Fortschritt halt schnell. Also alles wird immer schneller. Man kann durch KI halt quasi ein Buch irgendwie in 2 Minuten lesen. Social Media ist alles immer auf getrimmt. Wie sehen Sie das?
Ich bin ein großer Freund auch von den Möglichkeiten vom Internet. Es gibt halt heute viele Möglichkeiten auf YouTube. Ich gebe selbst ja, mache mir auch im Moment viele, viele Interviews. Habe gerade ein Interview gestern die neuesten Zahlen bekommen. Das war allerdings in den USA. Ist jetzt 830.000 Mal angeklickt worden. Das ist natürlich toll. Da erreicht man viele Menschen trotzdem. Ich kann natürlich in solchen Interviews nie in der Tiefe Gedankengänge entwickeln, wie man das in einem Buch kann. Und wer also das auch nutzt, soll zum Beispiel YouTube als Beispiel, prima, wunderbar. Aber wer das jetzt nur nutzt oder meint, das könnte ein Buch ersetzen, das ist natürlich Quatsch, ja, sondern es ist schon so, dass in Büchern die Dinge doch sehr viel ausführlicher entwickelt werden. Und man muss ja bedenken, wenn man ein Buch liest, die meisten Menschen, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber irgendwo habe ich mal gelesen, ich glaube, behalten sich sowieso maximal nur 5% von dem, was in einem Buch drinsteht, ja. Aber dafür muss man das Ganze schon lesen. Und wenn Sie jetzt nur die Zusammenfassung lesen, dann merken Sie sich wahrscheinlich aber auch nur 5% der
In der
Zusammenfassung.
Zusammenfassung,
Und das ist
genau.
dann doch ziemlich wenig.
Ja, 5% spannend. Aber da müsste ich manche Bücher dann nochmal lesen.
Ah ja, das mache ich auch. Ich habe also einige Bücher, die habe ich immer wieder gelesen. Und das ist auch so, wenn man dann die Bücher wieder neu liest, vielleicht auch aus einem gewissen Zeitabstand, dann hat man ja neue Erfahrungen, vielleicht hat man auch andere Bücher gelesen. Ich habe gerade ein Buch, das habe ich vor 7, 8 Jahren mal gelesen. Das habe ich jetzt gerade, ich war im Urlaub 2 Wochen nochmal komplett von vorn bis hinten gelesen, habe ganz neue Erkenntnisse dann daraus gehabt als beim ersten Mal. Ja, das war jetzt beispielsweise auch ein tolles Buch, das heißt Der Neid, eine Theorie der Gesellschaft von dem Soziologen Schöck, ein Buch über Neid, ja, weil ich jetzt selbst auch, also mein übernächstes Buch wird ein Buch über Neid und deswegen lese ich jetzt nochmal auch die Bücher, die ich früher schon mal gelesen habe und natürlich viele andere dazu, lese ich im Moment alles über zum Thema Neid.
Ja, spannend. Ich würde mal reintauchen in das Buch oder in die zwei Bücher. Ich habe es meistens abwechselnd gemacht. Und das erste ist halt, das resoniert gerade viel mit mir, weil ich auch beruflich mich nochmal umändern will. Das Modell, das früher vorherrschte, nämlich eine Ausbildung zu machen oder ein Fach zu studieren und dann das ganze Leben lang das Gleiche zu tun, hat eine Berechtigung. Und es wird entgegen anderer Voraussagen auch in Zukunft Menschen geben, die einen solchen Weg folgen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Haben Sie in Ihrem Leben dieses Modell von Eltern oder von anderen Familienangehörigen vorgelebt bekommen?
Also bei meinen Eltern war das in der Tat so, dass die eine Ausbildung gemacht haben, dann ihr Leben lang praktisch in dem gleichen Beruf tätig waren. Und das war früher ja eher die Regel. Hier nach dem Zitat geht es natürlich noch weiter. Das sollte man jetzt dazu sagen. Ich sage, das gibt's manchmal. Da ist nichts gegen einzuwenden, aber es ist nicht mein Lebensmodell und es ist auch nicht das überwiegende Lebensmodell, was es zukünftig geben wird, ja, weil doch die Zeit sich sehr schnell verändert und das lebenslange Lernen wird immer wichtiger. Aber wie gesagt, es wird auch solche Leute geben, ja, aber die werden dann eher die Ausnahme sein, während es früher eher die Regel war.
Was glauben Sie, hat Sie auf diesen anderen Weg gebracht? Weil, also wenn ich mich zurückerinnere, das erste Mal, dass ich quasi dieses Modell durchbrochen habe, als ich 10 Jahre in der Verwaltung gearbeitet habe, das war halt, also ich habe da, glaube ich, mitunter 2 Jahre gebraucht, um halt diesen Entschluss, den ich schon viel vorher hatte, und diesen Willen und diesen Drang, da auszubrechen, den wirklich zu machen, diesen Step, das war richtig schwierig für mich bei dem ersten Mal. Jetzt ist das, ich weiß jetzt, okay, es funktioniert. Aber was glauben Sie, warum waren Sie schon von Anfang an auf diesem anderen Weg oder hat sich das auch erstmal ergeben?
Also das ist ja die Frage immer, wie hoch der Leidensdruck ist und was Sie als Anspruch haben an Ihr Leben. Also es gibt so, ich wohne ja in Berlin, da gibt es manche Leute, wenn man die fragt, wie geht's, dann sagen die, man kann nicht meckern. So eine ganz blöde Antwort, ja. Das
Ja.
heißt also, ihr Anspruch ans Leben ist, man kann nicht meckern. Ja. Das war bei mir also durchaus anders. Ich habe den Anspruch an mein Leben, Ich möchte morgens aufwachen und begeistert sein von dem, was ich tue. Ich bin heute auch früh aufgewacht. Es ist jetzt ein Sonntag, wo wir das Interview machen. Bin um 5:30 aufgewacht und habe von 6 bis 8:30 auch schon gearbeitet. Nämlich ich bin ja gerade dabei, mein nächstes Buch, das im März rauskommt, das heißt Weltraumkapitalismus, da nochmal die letzten Dinge stilistisch und so sauber zu machen und die englische Übersetzung auch zu prüfen, habe ich heute früh gemacht. Da habe ich mich drauf gefreut und habe mich auch jetzt auf unser Gespräch gefreut. Danach werde ich zum Sport gehen, darauf freue ich mich auch. Abends kommt dann die Freundin, da freue ich mich auch drauf. So lauter Dinge, auf die ich mich freue. Und wenn ich gemerkt habe in meinem Beruf, dass ich nicht mehr so 100% begeistert bin, das heißt es nicht, dass es mich jetzt angekotzt hat, was ich mache, sondern das heißt, dass die Begeisterung nicht mehr da ist. Ja? Dann habe ich doch überlegt, was anderes zu machen. Klar, ist jetzt nicht so, wenn man dann mal 3 Tage lang nicht so begeistert ist, dass man dann gleich was anderes macht. Es gibt ja auch einfach immer mal so Phasen, wo was besser oder schlechter ist. Aber wenn man dann über Monate oder vielleicht sogar gar über Jahre merkt, das, was ich mache, da brenne ich nicht mehr richtig dafür. Dann ist also, denke ich, höchste Zeit, was zu verändern. So war das auf jeden Fall für mich. Und ja, ich habe ja die unterschiedlichsten Dinge gemacht. Ich habe erst Geschichte und Politikwissenschaft studiert, habe dann auch einige Jahre als Historiker an der Universität gearbeitet, hat mir viel Freude gemacht, habe damals Bücher geschrieben, die viel Beachtung gefunden haben. Aber irgendwann war da ein Punkt, wo ich mich nicht nur in der Geschichte bewegen, sondern aktiver sein wollte, bin dann rübergewechselt in das Buchverlagswesen. Ich war Cheflektor von der damals drittgrößten deutschen Buchverlagsgruppe, Ullstein Propyläen, habe da Bücher konzipiert und rausgebracht und war dann 8 Jahre bei der Tageszeitung Die Welt als Ressortleiter. Ich wollte halt mehr aktiv tatsächlich auch von der Meinungsbildung in das Geschehen eingreifen. Und dann im Jahr 2000, da war ich also schon 43, habe ich gesagt, ich mache jetzt was komplett anderes und habe dann meine eigene Firma gegründet als Beratungsfirma für Public Relations im Immobilienbereich. Und die Firma ist auch Marktführer geworden dann. Sie ist übrigens bis heute Marktführer. Ich habe sie allerdings, die Firma, vor 10 Jahren verkauft. Ist aber bis heute Marktführer, habe da eine Menge Geld verdient, habe einfach mal probiert, kannst du auch Unternehmer sein? Und Investor steckt das auch in dir drin. Habe dann auch, war sehr erfolgreich als Unternehmer. Wie gesagt, die Firma zum Marktführer gemacht und das Geld, was ich da verdient habe, dann investiert. Auch das sehr erfolgreich. Ja, nachdem ich die Firma verkauft habe, bin ich im Prinzip in gewisser Weise wieder zu dem zurückgekehrt, wo ich mal ursprünglich herkam. Jetzt schreibe ich jedes Jahr ein Buch, viel auch über historische Themen, aber auch andere Themen. Habe auch angefangen, Filme zu produzieren. Das ist jetzt was Neues. Habe jetzt gerade meinen vierten Film produziert und reise. Ich war jetzt in den letzten Jahren in 35 Ländern unterwegs und habe Vorträge gehalten über meine Bücher, ja. Also das sind immer wieder andere Dinge, die ich gemacht habe, aber immer wieder mit Begeisterung und mit Freude. Und im Prinzip tun mir Menschen leid, die irgendwo in der Arbeit feststecken oder auch zum Beispiel auch in der Beziehung feststecken, wo sie gar nicht mehr begeistert sind, die jetzt ja, vielleicht einen Partner haben oder eine Partnerin, wo sie auch sagen, man kann nicht meckern, ja, könnte schlimmer kommen. Aber das ist auch nicht mein Anspruch, ja. Ich will also auch, wenn ich eine Partnerin habe, begeistert sein, und nicht einfach sagen, man kann nicht meckern. Und das letztlich ist eine Frage, welchen Anspruch habe ich an mein eigenes Leben?
Ja, spannend, dass Sie das mit dem Leidensdruck gesagt haben. Das ist mir so voll. Also das macht auch Klick in meinem Kopf, weil ich damals halt echt den ausschlaggebenden Punkt dann, dass ich es halt dann wirklich durchgezogen hat, hat mir halt mein Körper gegeben, der dann irgendwann auch dicht gemacht hat. Nicht nur der Geist, sondern auch der Körper. Das mit dem Leidensdruck ist schon krass. Also die Menschen können halt echt sehr, sehr viel Leid psychisch und körperlich aushalten, bevor sie was ändern. Das ist echt manchmal crazy.
Ja, das ist halt oft die Angst vor der Veränderung. Ja? Die Leute haben Angst, Beispiel, wenn ich jetzt, ja, ich habe eine Beziehung, die ist vielleicht blöd, Aber wer weiß, es könnte ja noch schlechter kommen. Oder vielleicht denken manche, finde ich gar niemanden und bin dann ganz allein. Ja? Oder auch bei der Arbeit, ja, wenn ich mich dann verändere, vielleicht funktioniert es nicht. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad verstehen. Ich bin auch irgendwo ein Sicherheitsmensch, aber bei mir war es dann so, als ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe als Unternehmer im Jahr 2000, da habe ich, bevor ich gekündigt habe, hatte ich schon mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, ob die Kunde von mir würden, wenn ich also praktisch bei meiner Arbeit kündige. Ich hatte Zusagen von 7 Unternehmen mit einem Volumen von damals 840.000 D-Mark im Jahr Zusage. Die Zusagen waren nur mündlich, aber die haben es auch hinterher alle dran gehalten. Und da, erst als ich diese Zusagen hatten, bin ich dann zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt. Ja. Und ich kann also Leute verstehen, die sagen, ich will nicht einfach ins kalte Wasser springen, aber das ist vielleicht auch eine konkrete Anregung aus dem Gespräch. Ich hatte damals erstmal nebenberuflich versucht, ob ich auch was anderes kann. Also ich hatte nebenberuflich angefangen, Veranstaltungen zu Steuerthemen. Da haben wir übrigens eine Gemeinsamkeit, weil sie auch im Steuerbereich tätig waren.
Ja.
Ich habe das gar nicht studiert, aber bin da reingekommen in das Thema Immobiliensteuerrecht und habe dann Veranstaltungen gemacht, übrigens mit auch führenden Leuten von der Finanzverwaltung zum Beispiel. Ich weiß auch damals mit dem Spindler vom Bundesfinanzhof, der war damals Vizepräsident vom BFH, oder mit Leuten hier in Berlin von der Finanzverwaltung, habe ich die als Referenten, und dann die Anwesenden waren Leute aus dem Immobilienbereich, und ich habe das organisiert und Geld damit verdient. Das habe ich nebenberuflich gemacht und habe da praktisch gesehen, aha, es geht, ich kann Geld damit verdienen. Und nachdem ich dann auch nebenberuflich schon mehr verdient hatte als im Hauptberuf, das hat mir dann auch so die Gewissheit gegeben, aha, du kannst das. Und ich habe ja zwei Doktortitel. Die zweite Doktorarbeit ging zum Thema Psychologie der Superreichen. Und da habe ich Interviews gemacht mit 45 sehr erfolgreichen Menschen, Selfmade-Millionären oder Milliardären. Und da waren viele so, die das so genauso gemacht haben wie ich. Nicht alle, aber viele dabei, die erstmal als Angestellter irgendwo einen Job hatten und haben dann nebenberuflich angefangen, was anderes zu machen. Und wo sie dann gemerkt haben, ich bin da erfolgreich, verdiene da Geld, vielleicht sogar mehr Geld irgendwann als im Hauptjob, dann sind sie zu ihrem Chef und haben gekündigt. Also das ist vielleicht mal ein Anregung oder auch ein Tipp, statt irgendwo in der Freizeit rumzuhängen, irgendwo Stunden sinnlos mit TikTok-Videos verbringen oder mit Freunden irgendwo Scheiß zu erzählen oder so, ja, oder irgendwo den ganzen Tag Haschisch zu rauchen, dann nebenbei, ja. Du kannst doch was anderes machen. Du kannst versuchen, irgendwo eine Idee, die du hast, umzusetzen. Und wenn es für viele Ideen braucht man auch gar kein Geld heute. Da langt ja ein Laptop zu Hause und brauchst du die richtige Idee. Manche werden klappen, manche werden nicht klappen. Wenn du Glück hast, klappt es gleich bei der ersten Idee. Vielleicht klappt es aber erst bei der zweiten oder dritten Idee. Und wenn du dann merkst, aha, das geht, dann kann sich selbstständig machen. Natürlich muss man da die Genehmigung vom Arbeitgeber einholen. Da ist auch ein bisschen ärgerlich. Ich hatte es gerade bei einer Freundin von mir, die hat in der führenden Funktion, also für PR, für einen der größten Luxuskonzerne gearbeitet in der Schweiz. Und der habe ich dann auch empfohlen, und die hat dann lange darum gekämpft, dass ihr Chef die Erlaubnis erteilt, dass sie nebenbei Sachen machen kann. Am Schluss haben sie es dann irgendwann erlaubt, aber haben es dann nach 2 Monaten widerrufen. Und das verstehe ich nicht, wie man als Arbeitgeber den Leuten oft Steine in den Weg legt, weil wenn die Leute in ihrer Freizeit saufen oder irgendwo Blödsinn machen oder von mir sogar Risikosportarten machen, da hat kein Arbeitgeber irgendwas gegen einzuwenden. Wenn sie aber in ihrer Freizeit was machen, was sie weiterbringt, wo sie auch dann neue Erfahrungen sammeln, wo sie Geld auch mit verdienen, ja, dann sind die Leute da irgendwo skeptisch, vielleicht auch eifersüchtig, wie auch immer. Aber mir ist es damals auf jeden Fall gelungen, immer mit einer gewissen Überredungskunst meine Chefs zu überzeugen, dass sie mir das erlauben. Und das würde ich also auch jedem empfehlen, der sagt, ich würde zwar mal was probieren, aber ich bin halt letztlich doch ein bisschen ängstlich, weil ich nicht weiß, klappt es oder nicht. Da musst du ja nicht gleich kündigen und abspringen. Du kannst ja auch nebenberuflich das erstmal versuchen. Also zum Beispiel, was Sie heute machen, das hätten Sie ja jetzt auch schon, wo Sie da in der Finanzverwaltung gearbeitet haben, hätten Sie das ja auch schon nebenbei machen können, am Abend oder am Wochenende, ohne dafür kündigen zu müssen. Und so ist es halt mit vielen Dingen, die man macht.
Ja, das ist voll die gute Anregung. Aber man muss es halt auch dann auch machen. So, ne? Das ist genauso wie mit den Büchern. Die kann man nicht einfach nur lesen und dann denken, das Leben verändert sich durch das Lesen. Man muss den Inhalt auch umsetzen. Und ja, genau. Das ist auch ein spannender Punkt. Weil ich kann mich erinnern, also diese Idee für diesen Podcast hatte ich auch schon länger, bevor ich den gestartet hatte. Und dann kam halt Corona. Und ich hatte immer diesen Anspruch, weil ich auch Fotografie studiert habe, hatte ich immer den Anspruch so, oh, das muss geil sein, das muss, die Leute müssen ins Studio kommen. Ich brauche irgendwie 3, 4 Kameraperspektiven. Und das hat mich so voll, dieser Perfektionismusgedanke hat mich so voll daran gehindert, es einfach zu machen. Und dann kam
Ja, also
Corona.
das ist ein gutes Stichwort, was Sie sagen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber Perfektionismus hat was Gutes, aber auch was Schädliches. Gut ist es, wenn es so ein Streben nach Qualität ist, dass ich also, dass man einen hohen Anspruch hat an die Arbeit. Das ist auch bei mir so, ja. Aber ich sag mal, das ist ein 95% Perfektionismus, aber der 100% Perfektionismus, wo ich für die letzten 5% nochmal 100% der Arbeit reinstecke und den Unterschied merkt am Schluss kaum einer, der schadet und vor allen Dingen schadet Perfektionismus, wenn er zur Ausrede wird, dann nichts zu machen. Also ich sage dann lieber unperfekt angefangen als perfekt gezögert. Und es gibt so Leute, die sind Spezialisten im perfekt zögern und alles immer rausschieben. Und es ist ohnehin so, wenn man irgendwas selbstständig macht, die meisten Sachen, die man lernt, die weiß man nicht vor, die lernt man erst, wenn man es tut. Also das ist immer unperfekt, was man macht, aber das geht nicht theoretisch alles zu lernen. Das wäre wie wenn du sagst, ich mache jetzt Führerschein, aber ich werde erst losfahren, wenn es absolut fehlerfrei und perfekt geht. Ja? Vorher setze ich mich nicht ins Auto, sondern da können Sie 10-mal die Theorie bestehen und fehlerfrei. Ja? Aber wenn Sie nicht im Auto sitzen, natürlich werden Sie nicht perfekt fahren gleich. Natürlich, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, Autos zu fahren. Das hat nicht lange gedauert. Da hatte ich gleich eine ersten Schramme dann im Auto, weil ich ein Parkhaus irgendwo beim Rückwärts ausparken, da haben wir eine Schramme geholt habe. Ja, das ist halt so. Und das ist ja auch schon als Kinder, wenn wir laufen gelernt haben, da gibt es ja auch keinen, der sagt, ich bereite das jetzt alles vor und mache irgendwie einen theoretischen Kurs zum Laufen lernen und werde aber praktisch erst dann laufen, wenn ich weiß, dass ich nicht umfallen werde. Ja, also da fängst du nie an, ja, sondern ich bin immer ein Anhänger davon, fang schnell an. Und dann mach deine Erfahrungen und lern dabei. Und perfekt muss es nicht von Anfang an sein, sondern du strebst immer danach, halt immer besser zu werden. Und dieser Perfektionismus in dem Sinn, also ich muss schon alles 1000% vorbereitet haben, wissen genau, wie es geht, sonst fange ich gar nicht erst an. Das ist nur eine Ausrede dafür, dass man halt nicht handelt.
Voll. Das hat Covid gebraucht bei mir, um zu realisieren, so, okay, fang einfach an. Wenn es nicht zu die 95% Perfektionismus finde ich ein geistiges Wort dafür. Ich mache mal einen Slide weiter. Das ist eine Sache, die hat mich direkt, also es kommt, das Leben eines Menschen ist, was seine Gedanken aus ihm machen. Und dieses, ich glaube, es ist auch im ersten Kapitel von dem Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Und dieses Kapitel hat mich direkt massiv in das Buch reingezogen. Also es war für mich genau richtig, dass dieser Themenbereich am Anfang kam. Haben Sie, als Sie dieses Buch geschrieben haben, haben Sie diese Themenblöcke, haben Sie die am Schluss oder am Anfang angeordnet?
Die habe ich am Anfang angeordnet. Später haben sich dann auch noch mal in der
Spannend.
Reihenfolge ein paar Änderungen ergeben. Aber es ist auch interessant, wie ist das Buch entstanden? Ich habe geträumt tatsächlich von dem Buch. Ich habe nachts geträumt und habe mich dann hingesetzt und habe angefangen, das zu machen. Ja. Also nach dem Traum praktisch, habe dann ziemlich viele Seiten gleich runtergeschrieben, weil ich auch der Meinung bin, wenn du einmal anfängst, dann entwickelt es so ein Momentum, eine Dynamik, weil ich habe immer Angst, du hast eine gute Idee und dann wird die irgendwo nicht umgesetzt. Und das Beste ist, wenn man gleich anfängt, das war auch bei meinem letzten Buch so, das ist einmal, ich habe jetzt meinen ersten Roman geschrieben vor einem Jahr ungefähr. Der heißt, das ist also ein dystopischer Roman, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird, ein anti-egalitärer Roman. Und ich habe vorher noch nie einen Roman geschrieben, ich wusste auch nicht, ob ich es kann. Aber ich habe dann die Entscheidung gefällt und ich weiß noch, vom Freitagmittag bis Sonntagmittag habe ich 50 Seiten den ganzen Roman von vorn bis hinten, also in den 2 Tagen, runtergeschrieben. Klar, später hat das Buch dann fast 300 Seiten gehabt, aber das war erstmal die ganze Linie, die ganze Story, und habe das mal runtergeschrieben und dann ein paar Freunden geschickt und um ihre Meinung gebeten. Also das ist, so ist auch dieses Buch, wo wir im Moment von sprechen, also die Kunst des erfolgreichen Lebens, aus einem tatsächlichen Traum in der Nacht, wo ich geträumt habe, entstanden und dann hingesetzt und angefangen. Und klar, das Leben eines Menschen ist, was seine Gedanken aus ihm machen, ist ja logisch. Ich meine, bevor wir etwas machen, denken wir. Und die Menschen unterscheiden sich ja jetzt ja nur dadurch, wie sie denken. Sonst gibt es ja keinen Unterschied. Also wir alle haben oder die meisten von uns 2 Arme und 2 Beine und 2 Ohren und 2 Augen und so weiter und Gehirn. Aber der Unterschied liegt ja drin, was ist in unserem Kopf drin? Welche Gedanken sind da drin? Und ich will es sogar noch konkretisieren. Ich glaube, der entscheidende Faktor für das Leben von einem Menschen, wie das verläuft, ist, welche Ziele sich ein Mensch setzt. Also setzt er sich gar keine Ziele, setzt er sich kleine Ziele, setzt er sich große Ziele, welche Ziele setzt er sich, weil das ja die Richtung von meinem Handeln dann auch bestimmt.
Voll. Also ich finde das spannend, was Sie gerade erzählt haben, weil Sie haben ja dann quasi, also Sie haben das geträumt, dieses Buch zu schreiben, und dann haben Sie es gemacht. Und das ist ja genau dieser Satz. Also Sie haben den ja genau umgesetzt schon von Anfang an. Richtig spannend. Es war in Ihrem Kopf das Buch und dann haben Sie es umgesetzt. Lassen Sie sich trotzdem manchmal treiben?
Ja, eine schwierige Frage. Es gibt auch Phasen, wo das nötig ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja gesagt, dass ich nach 15 Jahren meine Firma verkauft habe. Und ich bin der Meinung, das wäre ein Fehler gewesen, wenn ich gleich das eine durch das andere ersetzt hätte dann. Da braucht man auch ein bisschen Zeit, wie vielleicht nach einer Beziehung, dass man ein bisschen Abstand gewinnt, dass man sich öffnet für Neues. Und ich bin dann einfach, ich habe so 2 Wohnungen in New York und eine davon, also die sind beide normalerweise vermietet, aber eine stand gerade leer. Da habe ich gedacht, gut, dann gehe einfach mal selbst für 2 Monate in diese Wohnung nach New York. Und das war tatsächlich mal, da habe ich nichts gemacht, in Anführungsstrichen. Also ich bin fast jeden Tag zum Sport gegangen, das mache ich immer, ja. Aber ich habe jetzt kein irgendwo Projekt oder so gemacht, sondern ich habe gedacht, jetzt hast du die Firma verkauft und es ist jetzt eine Art Vakuum entstanden und das wird sich irgendwo füllen, ja. Und die Ziele, die ich mir dann gesetzt habe, die haben sich nicht nur in den 2 Monaten, auch dann später in dem Jahr danach erst so herauskristallisiert. Und das heißt, insofern kann dieses sich treiben lassen, so gerade zwischen 2 Lebensstationen schon wichtig sein. Ich vergleiche es mal wieder wie eine Beziehung, wer jetzt eine lange Beziehung hatte, vielleicht 10 Jahre, und geht dann direkt in die nächste. Das ist vielleicht auch nicht in jedem Fall klug. Das Bedürfnis ist zwar da, aber vielleicht ist auch da besser erst mal eine Phase, wo man mal alleine ist oder wenn man mehr lockere Beziehungen hat und nichts Festes, dass man ein bisschen auch sich sammelt und einen neuen Weg gibt und eine Chance, statt dass man mit Gewalt von einer Sache in die andere reinspringt dann später. Also ich kenne den Christian Lindner recht gut, der ja FDP-Vorsitzender war. Dem habe ich auch gesagt, nachdem das zu Ende war, also ich würde jetzt mal erstmal die ersten Monate vielleicht nichts machen, verschiedene Dinge prüfen und abwägen und irgendwann kommt es. Und so hat er es auch gemacht. Also nicht, weil ich es ihm jetzt gesagt habe, sondern das war wahrscheinlich sein eigenes Denken auch. Er hat gesagt, ja, das habe ich auch so vor. Und ja, jetzt hat er dann sein Ding gefunden, was er dann macht. Aber das ist auch nicht jetzt direkt im Anschluss dran, sondern erstmal verschiedene Sachen so prüfen. Ja.
Glauben Sie, das ist so eine Phase des, des Loslassens auch?
Ja, klar, man braucht ja dann einen gewissen, wie gesagt, ich vergleiche es mit einer Beziehung. Du brauchst ja auch einen gewissen Abstand. Das weiß doch jeder, der eine lange Beziehung hat. Da kannst du nicht einfach von heute auf morgen das alles auslöschen und einen Cut machen oder so, sondern da brauchst du mal eine Zeit, um auch ja loszulassen, um auch die man hängt ja auch an einem Menschen, man hat ja auch Gewohnheiten, ja, man ist vielleicht froh, irgendwo, wenn die Beziehung zu Ende ist, auch weil dann manche negative Sachen nicht da sind, aber man vermisst auch wiederum manches, vermisst auch manche Gewohnheiten. Und so ist es auch da sicherlich gut, wenn man nicht gleich vom einen ins andere geht, sondern dann, wie Sie sagen, erstmal loslässt und dann ergibt sich das dann schon, ja.
Ich mache mal weiter. Wofür könnte das Problem gut sein? Wie kann ich die Chance nutzen, die in dem Problem steckt?
Ja, das ist also ganz entscheidend. Wir alle sind ja immer wieder mit Problemen konfrontiert im Leben. Und es gibt kein Leben ohne Probleme. Es wäre auch gar nicht gut, weil die Probleme, die helfen uns ja oft zu wachsen, auch was zu verändern in unserem Leben. Und das geschieht aber natürlich nicht automatisch. Ja. Das ist ja nicht so, dass man nach jedem Problem automatisch wächst. Ja. Die können Probleme haben und im Ergebnis fangen sie an zu saufen oder hängen sich auf, das geht auch, ja. Können auch ein Problem haben und sie wachsen da dran. Und ich habe zum Glück oft so die Fähigkeit gehabt, wenn ein Problem da war, dann tatsächlich die Chance zu sehen. Ich sage mal ein Beispiel, ist aus dem Buch Wenn du nicht mehr brennst, starte neu, damit fange ich an. Nach den 15 Jahren, wo ich meine Firma hatte, habe ich so gemerkt, ja, dass ich nicht mehr so richtig brenne. Ich war so auf der Suche schon nach anderen Dingen. Ich hatte dann nebenbei zwei andere Firmen gegründet. Das hat aber nicht funktioniert. Habe dann meine Doktorarbeit geschrieben, auch nebenbei. Das hat funktioniert. Und die Mitarbeiter haben aber irgendwie so gemerkt, der ist nicht mehr so ganz jetzt da dabei, der macht viele andere Sachen auch. Und da sind deswegen auch viele gute Leute gegangen von den führenden Leuten. Und dann eines Tages hat mich der wichtigste Mann in meiner Firma angerufen und gesagt, dass er jetzt auch geht, und zwar ziemlich schnell nächsten Monat. Und das wäre ein Riesenproblem geworden, weil der hat Wissen und eine Kompetenz auf vielen Gebieten gehabt, die ich auch nicht hatte und auch kein anderer. So, der hätte auch wahrscheinlich Kunden mitgenommen. Das wäre schon ein Thema gewesen. Und dann habe ich aber tatsächlich nur 2 Minuten gebraucht von dieser Ansage, die erstmal ein Schock war für mich, um dann ihm vorzuschlagen, das war also am Telefon. Ich weiß auch heute, ich war gerade am Frankfurter Flughafen und da hinter der Security und habe mit ihm telefoniert. Und da sage ich mir direkt, was halten Sie davon, wenn ich in die Firma verkaufe? Das war dann so ein spontaner Einfall, weil ich hatte ja gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig brenne, aber du kannst jetzt nicht hingehen. Es waren am Schluss so 40, 50 Mitarbeiter, ja, und kannst sagen, guten Morgen, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, ich habe genug Geld und ich brenne auch nicht mehr so für die Sache und ich mache den Laden dicht. Das machst du dann natürlich nicht, ja. Aber ich habe dann in dem Moment gesehen, es ist vielleicht auch eine Chance, wenn der jetzt gehen will, dass ich ihm die Firma verkaufe. Und dann hat es tatsächlich nur 5 Wochen gedauert, bis wir beim Notar gesessen haben. Und ich habe dem 100% der Firmenanteil, also es war eine GmbH, übertragen. Also da war aber der Ausgangspunkt ein Problem, ja, wo ich da eine Chance draus gemacht habe. Und das sollte man also immer bei jeder Sache sofort überlegen, wenn ich ein Problem habe, wofür kann das jetzt gut sein? was kann ich jetzt draus machen? Und ich habe also viele erfolgreiche Menschen erlebt, die auch genau dieses Denken hatten und nicht jetzt das Denken, warum passiert mir das jetzt? Und irgendwo so diesen negativen Gedanken oder anderen die Schuld geben oder das sind alles Sachen, die einen nicht weiterbringen, sondern sagen, wo steckt jetzt hier die Chance für mich drin?
Ja, mega wichtig. Also diese Verbindung von Problem und Chance fand ich super spannend, weil genau was Sie eben gesagt haben, dieses Denken, ja, warum passiert mir das jetzt und so, das bringt einen halt in eine Opferhaltung und das ist halt nie gut.
Ja, diese Opferhaltung ist ja heute sehr verbreitet. Also ich bin Opfer vom Kapitalismus oder vom Rassismus oder vom Sexismus oder vom Kolonialismus oder was weiß ich, ja. Trifft übrigens nicht nur für einzelne Menschen zu, auch für Länder. Ich habe einen Film gemacht über Vietnam, den kann man auch sehen, der heißt also Vietnam Beating Poverty with Market Economy. Gibt es auch in der deutschen Fassung. Ich glaube, das heißt Vietnam mit Marktwirtschaft gegen Armut, aber wenn man googelt, Zittelmann und YouTube und Vietnam, wird man darauf kommen. Und ich habe mich halt intensiv mit Vietnam beschäftigt, habe auch ein Buch darüber geschrieben und die waren 1990 das ärmste Land der Welt, also ärmer auch als alle afrikanischen Länder. Und klar, die hätten auch die anderen die Schuld geben können. Ich meine, die hatten Krieg mit Amerika, da sind 10-mal mehr Bomben auf Vietnam gefallen als im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Deutschland. Und die hatten nicht nur den Krieg mit den USA, die hatten auch einen Krieg mit China, mit Frankreich, mit Japan. Also die hätten jetzt ja schon auch Gründe gehabt, sich als Opfer zu fühlen oder dann zu sagen, ich bin Opfer und gebe mir Entwicklungshilfe. Das, was so viele afrikanische Länder machen. Ja? Wir sind Opfer vom Kolonialismus und die westliche Welt ist schuld und jetzt gibt es Entwicklungshilfe. Weitergekommen sind diese afrikanischen Länder letztlich nicht damit. Ja. Sind immer noch arm, aber Vietnam, die haben es anders gemacht. Die haben gesehen, in unserem Wirtschaftssystem stimmt was nicht. Das war ja ein sozialistisches Wirtschaftssystem. Die haben dann marktwirtschaftliche Reformen eingeführt, also mehr Kapitalismus gewagt. Ergebnis, die Quote der Menschen, die in Vietnam in Armut leben, ist von 1990 80% auf heute 3% gesunken. Von 80 auf 3%.
Wow.
Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die jetzt einfach so diese Opfermentalität, wir wollen Entwicklungshilfe, weil ihr habt uns das angetan. Und das, was also für so ein Land zutrifft, trifft halt auch für einzelne Personen zu. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Leider als Buch nicht so erfolgreich, ist nur in zwei Sprachen übersetzt worden. Die anderen Bücher sind zum Teil in bis zu 30 Sprachen übersetzt worden. Ist auch nicht so richtig gut verkauft worden, aber ich empfehle Ihnen, lesen Sie es mal. Lass uns mal darüber ein Gespräch machen. Da kann man so viel draus lernen. Ich sage nur mal ein Beispiel. Jemand, der sich als Opfer hätte fühlen können. Der Mann, der ist 1930 geboren in USA, war schwarz, was damals noch also ein Riesenthema war in den USA, war arm, also er ist im ärmsten Neighborhood seiner Stadt geboren worden. Den Vater hat er nie kennengelernt, also wusste nicht, wer der Vater ist. Die Mutter, die ist gestorben, als er 31 war. Der Bruder ist vor seinen eigenen Augen mit 6 Jahren gestorben. Mit 7 Jahren ist er erblindet. Ja? Also er hätte da einige Gründe gehabt, sich als Opfer zu fühlen, hat er aber nicht. Der Mann, der heißt Ray Charles, der ist laut Billboard der erfolgreichste Sänger der Geschichte, hat hunderte Millionen verdient, ist berühmt geworden, hat viele Frauen gehabt, auch gleichzeitig. Also was für viele Männer von träumen, hat er alles gehabt, obwohl er blind war. Und er hat auch Probleme gehabt in seinem Leben. Also er war jahrelang heroinabhängig. Und dann wollten die von der Polizei den Namen von dem Dealer wissen, ja? Und da hat er gesagt, nee, den gebe ich euch nicht, weil der Dealer ist nicht dran schuld. Er sagt, der Dealer ist nicht dran schuld. Liegt auch nicht dran, dass ich schwarz bin oder dass ich arm bin oder dass ich blind bin, sondern es war meine Entscheidung. Diese Lebenseinstellung. Und ich habe solche Leute kennengelernt. Ich darf auch einige zu meinen Freunden zählen heute, zum Beispiel Felix Glieser, der ist ohne Arme geboren, ja? Also der hat keine Arme, soll es da auf die Welt gekommen. Dem bin ich befreundet. Der ist der erfolgreichste Hornist Deutschlands und weltweit unterwegs als Hornspieler, hat auch viele erfolgreiche CDs aufgenommen. auch einer, der sich nie als Opfer gefühlt hat von irgendwas. Von dem kann man viel lernen. Der hat auch tolle Bücher geschrieben, die ich auch empfehlen kann. Ja, und wenn man sich mit so Menschen beschäftigt, ich habe das also, oder ein anderer Freund von mir, der heißt König, der ist Galerist in Berlin, der ist fast blind und hat, wo sein, also er hat ganz viele Dutzende Augenoperationen schon gehabt, zwischendrin sieht er immer mal wieder was, dann wieder nicht. Ja. Aber der hat seine erste Galerie eröffnet, wo er fast blind war. Das ist einer der erfolgreichsten Galeristen heute von Deutschlands, obwohl er fast blind ist. Ja. Also das sind, wenn man, oder ich habe ein Interview mit einem gemacht, der heißt Eric Weinmeier, der ist auch blind und er hat als erster Mensch den Mount Everest bestiegen. Und nachdem ist Mount Everest die Seven Summits, also die sieben höchsten Berge auf sieben Kontinenten. Das habe ich alles in diesem Buch Ich will. Ja, jetzt sagen manche vielleicht, ist Reklame, das ist auch Reklame. Manche sagen, ja, der will nur seine Bücher verkaufen. Klar will ich die verkaufen. Ich schreibe die ja, damit die Leute die lesen. Und ich kann sagen, jeder, der dieses Buch Ich will gelesen hat, war begeistert und hat gesagt, das ist toll. Manche haben sogar gesagt, es ist ihr bestes Buch. Aber es war nicht erfolgreich, wahrscheinlich, weil viele Menschen so sich nicht mit dem Thema Behinderung so gerne auseinandersetzen. Aber ich habe es anders gelesen. Ich habe gesagt, wenn schon diese Menschen, die blind sind oder keine Arme oder keine Beine oder im Rollstuhl oder taub, wenn die so erfolgreich sein können mit einer bestimmten Einstellung, wie erfolgreich kann man dann erst sein, wenn man also so wie Sie und ich zwei Augen hat, wo man sehen können und zwei Ohren, wo man hören können und zwei Arme und zwei Beine, ja, das ist also, mich hat es sehr inspiriert.
Ich finde das spannend, was Sie sagen, dass viele Leute das Thema abschreckt. Und das finde ich, kann man auch wieder auf diesen Satz übertragen, Problem und Chance als Pro Chance zu sehen. Weil nicht manchmal, meistens würde ich sogar sagen, dass die Dinge, die einen zunächst mal abschrecken und einem sch schwierig oder keine Ahnung, irgendwie vor denen man Angst hat, das sind genau die Sachen, wo man reingehen müsste.
Ja, das ist natürlich nicht immer so. Klar, gibt auch Sachen, wo man zu Recht Angst hat vor. Also vielleicht aus dem vom Hochhaus aus dem 20.
Klar.
Stock zu springen.
Ja.
Aber Sie haben schon recht. Es gibt auch oft Sachen. Ja, im Gegenteil. Ich habe also mal, wenn mir jemand sagt, das ist irgendwo eine neue Aufgabe, ich habe Angst davor, dann sage ich, wenn du keine Angst vor hast, ist der Schritt vielleicht sogar zu klein, ja, den du gehst, weil es ganz normal ist, wenn du dir ein großes Ziel setzt, dass du erstmal auch irgendwo erschrickst und Angst hast und auch Zweifel hast daran.
Ich mache mal weiter. Am Ende des Jahres werde ich Punkt, Punkt, Punkt Euro besitzen. Mein Unterbewusstsein zeigt mir, wie passt wie die Faust aufs Auge jetzt auf den letzten Satz mit dem zu geringen Ziel.
Ja, das ist so eine Formel, die ich mir einprogrammiert habe. Ich mache autogenes Training seit einigen Jahrzehnten. In letzter Zeit habe ich es ein bisschen vernachlässigt, gebe ich zu. Aber ich mache es seit einigen Jahrzehnten und in der Phase, wo ich also mein Vermögen aufgebaut habe, habe ich mir genau am Ende von diesem autogenen Training immer solche Formeln einprogrammiert, weil ich der Meinung bin, das autogene Training bringt dich in einen Zustand vollkommener Entspannung. Und dann kannst du da auch in diesen Zustand kommen? In meinem Kurs über finanzielle Freiheit sage ich ein bisschen mehr dazu. Da kann man auch so PDF dann da runterladen, wie man das autogene Training macht. Ja. Aber mir hat das also eine Menge gebracht. Einfach weil ich glaube, dass man Ziele nicht nur aufschreiben muss, das ist wichtig, sondern auch im Unterbewusstsein verankern muss. Und wenn du das autogene Training machst, ist dein Unterbewusstsein aufnahmefähiger, weil du im Zustand vollkommener Entspannung bist. Im Zustand vollkommener Entspannung nimmt das Unterbewusstsein bestimmte Dinge eher auf. Ja? Und bei mir hat es funktioniert tatsächlich. Jetzt gibt es da zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, ach, das ist Quatsch und Hokuspokus, da glaube ich nicht dran. Die anderen sagen, der Zittmann wirkt eigentlich ganz ehrlich, wenn er das sagt und hat bei ihm funktioniert. Warum soll ich es nicht für mich mal probieren und gebe der Sache mal eine Chance?
Sowieso ausprobieren, davon ist noch niemand gestorben.
Ja.
Wenn es nicht irgendwelche verrückten Sachen sind.
Ja.
An einem Nachmittag ging ich mit einem älteren Genossen spazieren. Ich bemerkte, es sei doch eigentlich traurig, dass wir hier im Kapitalismus geboren wären und nicht in etwa im sozialistischen China oder Albanien. Wenn du im Sozialismus geboren wärst, dann wärst du bestimmt für den Kapitalismus, erwiderte diese. Er hatte gespürt, dass ich zu den Menschen gehöre, die immer gegen den Strom schwimmen.
Ja, da war ich also, ich habe sehr früh schon politisch angefangen. Ich habe mit 13 Jahren an meiner Schule eine rote Zelle gegründet und eine Zeitung rausgegeben, Rotes Banner. Ich war also Maoist und war dann mit 14 Jahren in der Jugendorganisation von einer maoistischen Partei. Und das war so ein Jugendlager, wo wir waren. Das war, wie gesagt, dieser Spaziergang mit einem Genossen, wo ich das so ein bisschen naiv gesagt habe, also schade, dass wir nicht in China und Albanien geboren sind. Damals wusste ich also nichts über diese Länder, außer die Propaganda. Sonst hätte ich auch so einen verrückten Satz nicht gesagt. Und dann sagt er halt, ja, also schätze dich mal ehrlich gesagt so ein, wenn du da geboren worden wärst, da wärst du bestimmt für den Kapitalismus. Und da hat er was über mich schon gespürt, was tatsächlich in meinem Leben immer so in mir drin war, dass ich jemand bin, der auch mal gern gegen den Strom geschwommen ist. Und das macht das Leben manchmal schwierig auch, das gebe ich zu. Aber ich habe auch gerade beim Investieren, wär ich nie so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht dieses Faible dafür gehabt habe, gegen den Strom zu schwimmen, weil ich dann tatsächlich oft Sachen gemacht habe, die völlig konträr waren zu dem, was die Mehrheitsmeinung war. Und also ich habe zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre Immobilien in Berlin gekauft, wo mir fast jeder gesagt hat, das ist eine total bekloppte Idee, auch die sogenannten Experten. Ich habe 2004 relativ viel Gold gekauft, ja, auch bis heute behalten. Ja, damals hat das Kilo 10.000 Euro gekostet, heute kostet es 110.000 Euro. Auch die Immobilien, die haben sich versechsfacht oder mindestens vervierfacht im Wert. Das ist ja kein Rezept, was immer funktioniert. Es gibt auch Fälle, wo es nicht funktioniert hat, aber im Grunde meine Erfolge haben darauf beruht, dass ich halt gegen den Strom geschwommen bin, auch wenn es manchmal im Leben schwieriger ist. Und das ist ja auch logisch, mein Wert. Wer einfach das macht, was alle machen, der kann ja nicht dann sehr reich werden, weil wer das macht, was alle machen, der kriegt auch nur das, was alle haben. Und wenn man mehr haben will als alle, dann muss man auch Dinge anders machen. Da muss man auch den Mut haben, dann mal auch gegen den Strom zu schwimmen. Aber natürlich nicht jetzt, das wäre auch so einfach, wenn man sagt, ich mache immer das Gegenteil von dem, was sie alle sagen, dann liege ich richtig. Da gibt es heute auch so heutzutage, gerade im politischen Bereich, so manche Spezialisten, die sagen dann immer das Gegenteil. Also die sehen zu Recht kritisch so die Mainstream-Medien, was im Fernsehen und so gezeigt wird. Aber die machen dann den Umkehrschluss, der auch wiederum falsch ist, dass sie sagen, ich nehme jetzt immer das Gegenteil von dem an. Also wenn dann im Fernsehen gesagt wird, der Putin hat die Ukraine überfallen, dann sagen die, nee, das war wahrscheinlich die NATO. Oder wenn das gesagt wird, es gibt Corona, dann sagen die, das ist wahrscheinlich nur eine Grippe und das ist alles nur Erfindung. Ja, also das ist natürlich auch wieder Quatsch, wenn Leute dann aus Prinzip immer so, ja, die sind auch abhängig von der Mehrheitsmeinung. Die machen nur, wo die anderen Minus machen, machen den Plus, wo die anderen Plus machen, machst du ein Minus. Also das ist nicht die Art von Nonkonformismus, den ich meine. Da bist du ja letztlich wieder abhängig von der Mehrheitsmeinung. Du machst nur ganz stupide das Gegenteil. Aber was ich schon meine, dass man auch den Mut hat, Dinge durchzuziehen, auch wenn alle um einen drumherum sagen, das ist jetzt Schwachsinn, was du machst. Und so war das zum Beispiel mit meinen Immobilieninvestitionen in Berlin.
Aber also wie Sie schon gesagt haben, Sie haben das ja nicht einfach gemacht, weil alle sagen, das ist Schwachsinn, da jetzt Immobilien zu kaufen, sondern Sie haben sich natürlich dabei was gedacht und in die Zukunft projiziert. Was
Genau,
könnte
ja, also.
passieren, dass sich das lohnt, so, ne?
Ja, klar, also ich habe das analysiert, die Zahlen, und habe auch gesagt, klar, die Preise sind im Moment sehr, sehr günstig in Berlin, aber das hat ja Gründe. Und die Gründe waren, weil Berlin eine geteilte Stadt war, im Osten Sozialismus, im Westen war auch so eine Art Sozialismus im Wohnungsbereich. Und wo es dann damit vorbei war, nach der Wiedervereinigung, da habe ich gedacht, okay, dann, wenn die Ursachen weg sind, dann wird auch irgendwann im Laufe der Zeit die Wirkung, warum sollen die Preise in Berlin dann vollkommen andere sein als in Düsseldorf oder in Köln? oder in Hamburg oder sonst wo. Das war halt meine Analyse und es hat sich dann später auch als richtig herausgestellt. Und ja, die anderen, die haben halt nur gesehen, was ist jetzt, ja. Die Preise stagnieren, die gehen zurück, es gibt Leerstand und damals war das so, ja. Und ich habe, wie gesagt, das mehr in die Zukunft gesehen und das war dann ja auch richtig. Und das habe ich manchmal gemacht. Also auch wo Corona war, da war ja noch so ein großer Aktiencrash. Und da habe ich einen Fonds, so einen weltweit anlegenden ETF. Der war damals, ist der von Anteilswert von 140 bis auf 91 gefallen. Und ich habe dann bei 100 nochmal für 1 Million nachgekauft. Ich hatte auch noch eine weitere Kauforder bei 90, die konnte nur nicht ausgelöst werden, weil es bei 91 angehalten ist. Aber ich habe da immerhin für 1 Million nachgekauft zum Preis von 100. Und ja, heute ist der Fonds bei ungefähr, sagen wir, 240 oder so. Das heißt also, da habe ich schon aus den 1 Million, 2,4 Millionen gemacht auf die Weise. Aber das war auch, der Banker hat damals gemeint, ja, ich bewundere ja den Mut, dass sie da jetzt investieren, weil es alles runtergegangen, Katastrophen stimmen und die
Ja,
Welt ist am
die
Ende,
Welt
ja.
ist geht unter.
Ich habe damals, also viele Freunde haben mich auch gefragt, wo soll ich investieren? Da habe ich immer gesagt, kann ich nicht so gut sagen, jetzt ist alles teuer, leg das Geld einfach mal zurück und wenn es dann mal so einen richtigen Crash gibt, dann kannst du ja vielleicht einsteigen. Das hat aber keiner gemacht dann in der Situation, ja, wo dann der Crash da war. Und das ist aber jetzt auch kein Rezept. Ich habe auch am Immobilienmarkt in USA investiert, wo es auch schon etwas runtergegangen war. Und das ist dann kam erst die richtige Krise und habe da auch einige Millionen verloren. Also das ist jetzt keine Garantie. Nur unterm, wichtig ist ja, dass man unterm Strich mehr Recht behält als Unrecht. Und das war schon zum Glück sehr deutlich der Fall. Aber also dieser Nonkonformismus, der macht das Leben nicht immer einfacher. Aber gerade beim Investieren ist es auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, man muss da, also das sage ich auch immer wieder mit diesem antizyklischen Handeln, das ist ein Weg, sein Vermögen halt um einiges zu vermehren. Aber man muss halt schon, wie Sie gesagt haben, man muss halt schon gucken, also ob es eine Übertreibung ist oder ob es gerechtfertigt ist, so, ne?
Also, ja, nur weil eine Aktie jetzt um 90% gefallen ist, ist kein
Genau.
Grund, die zu kaufen. Die kann auch auf 100% fallen. Ja? Also, das ist jetzt, die kann ganz weg sein oder geht nochmal 90% runter. Also, das wäre zu primitiv gedacht jetzt.
Genau. Ich guck mal auf die Uhr. Lassen Sie uns noch ein Slide machen. Alles, was wir heute in der äußeren Wirklichkeit sehen, die schönsten Autos, die höchsten Wolkenkratzer, die aufregendsten Flugzeuge, hat schon als Bild im Kopf eines Menschen existiert, bevor es materielle Wirklichkeit wurde. Spielt auch wieder in diese Gedankenwelt mit rein.
Ja, ich gebe mal ein besonderes Beispiel. Ich habe mein nächstes Buch, also das im März kommt, heißt Weltraumkapitalismus. Und dafür habe ich über 100 Bücher, die meisten in Englisch, über Space gelesen, auch nochmal 200 wissenschaftliche Aufsätze und mich unter anderem natürlich auch mit SpaceX und Elon Musk sehr intensiv befasst. Und der hatte ja schon Anfang der 2000er Jahre die Vision, dass er Menschen zum Mars bringen will. Also da haben wir natürlich alle ausgelacht, so, ja, also zum Mars und so, ja, die haben gedacht, der spinnt, ja. Jetzt inzwischen, 25 Jahre später, ist er immer noch nicht auf dem Mars, aber er hat das revolutionärste und gigantischste Rakete, die es je gebaut war, gebaut, nämlich das Starship, was es noch nie vorher gab. Hat wiederverwendbare Raketen und ich gebe dir mal eine Zahl, die viele vielleicht nicht wissen. Im letzten Jahr gab es 253 Launches, also Raketenstarts im Weltraum und davon waren 138 von SpaceX, also mehr als die Hälfte. Das heißt, wenn SpaceX, die Firma von Elon Musk, ein Land wäre, wäre es an Nummer 1 mit großem Abstand vor China, die kommen dann mit 68 Starts erst an zweiter Stelle. Von den 12.000 Satelliten, die es heute im Weltraum gibt, sind zwei Drittel, also ungefähr 8.000 Starlink-Satelliten von dem Musk. Und die Rakete, die Menschen zum Mars bringen kann, die gibt es auch schon. Und die Pläne, wann das geschehen wird, ja, vielleicht Ende des Jahrzehnts, Anfang des nächsten Jahrzehnts, gibt es auch schon. Und wenn irgendwann mal vielleicht mit SpaceX der erste Mensch auf dem Mars stehen wird, dann war es was, was bei dem Musk als Vision begonnen hat. In der Biografie bei ihm steht, der hatte also irgendwo im Internet recherchiert, was dann die Pläne der NASA sind zum Mars, und hat festgestellt, da gibt es gar keine konkreten Pläne. Das hat ihn ziemlich frustriert, weil er gesagt hat, das ist jetzt ja 50 Jahre schon her, dass wir Menschen zum Mond geschickt haben. Soll das denn die größte Leistung sein, die wir gebracht haben? Und dann kam nichts mehr. Es ist wirklich alles, ja. Und dann hat er zufällig beim Recherchieren entdeckt, dass es so eine Mars Society gibt. Da kenne ich übrigens den Gründer, Robert Cyprien. Ich habe dem gerade heute geschrieben und ein Kapitel aus meinem Buch geschickt. Den hat er damals kennengelernt, und der hat die Mars Society gegründet, also mit dem Ziel, Menschen zum Mars zu schicken. Und hat, ja, der hat den auf sich aufmerksam gemacht, weil der hatte so ein Fundraising-Dinner, wo man 500 € zahlen musste, und der Musk, der hat dann 5.000 bezahlt, damit er auf ihn aufmerksam wird, was auch dann geschehen ist, ja. Und ja, so hat es alles angefangen mit dem. Und heute ist er schon so weit auf dem Weg, dass also kein Land auf der Welt gibt, was näher dran wäre an dem Thema als der Musk. Aber begonnen hat alles im Kopf.
Und mit einem auch großen Ziel halt.
Ja, und gigantisches Ziel. Also größeres, ich habe ja ein Buch geschrieben, setze ich größeres Ziel, aber ich glaube, das ist das größte Ziel, was sich überhaupt einer stellen kann. Der will ja nicht einfach Menschen zum Mars bringen, sondern er sagt, er will die Menschheit zur interplanetaren Spezies machen. Er will 1 Million Menschen zum Mars bringen. Der hat sich also vorgenommen mit seinem Starship. Der hat jetzt gerade eine Fabrik, entsteht jetzt, da werden 1.000 Starships, 1.000 Raketen im Jahr produziert, weil er will praktisch, man kann alle 2 Jahre zum Mars fliegen, also von der Konstellation. Und da will er dann alle 2 Jahre 1.000 Starships zum Mars schicken, mit jeweils 100 Leuten drin, bis er dann nach 10 Jahren ungefähr 1 Million Menschen auf dem Mars hat. Also um tatsächlich einen zweiten Heimatplaneten zu schaffen. Also sage ich mal, noch größeres Ziel ist ja praktisch gar nicht denkbar.
Ja, oh, mega spannend. Das Buch muss man auf jeden Fall lesen. Ich habe meine Masterarbeit in Fotografie über die Suche nach außerirdischem Leben geschrieben.
Ah.
Glauben Sie, wir sind alleine? Jetzt
Nee, also
völlig, völlig off topic.
ich bin ganz sicher, dass es noch außer uns sehr viele, Tausende wahrscheinlich, intelligente Lebensformen gibt. Aber dass wir die irgendwann mal treffen, ist aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich, weil einfach die Entfernungen so gigantisch sind. Ich meine, es gibt ja viele auch, Sie wissen das ja besser, wenn Sie darüber geschrieben haben, ganze extrem teuren Observatorien und so weiter, wo man dann nach Radiowellen, Signalen sucht und so weiter, ob man irgendwas mal auffängt, sendet auch selbst von der Erde welche aus, ja. Aber also für genauso wahrscheinlich, wie ich es halte, dass es viele intelligente Lebensformen außerhalb von Menschen gibt, halte ich es aus heutiger Sicht für sehr unwahrscheinlich, dass wir die irgendwo treffen. Weil die sind ja dann zum Teil nicht einfach nur Lichtjahre, sondern Millionen oder Milliarden Lichtjahre entfernt. Und das, solange es also nicht das gibt, was in Science-Fiction-Film möglich ist, dass man irgendwo schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist, ja, ist es alles schwer vorstellbar. Aber klar, dass es irgendwo anderes Leben noch gibt, das wäre ja komisch. Wenn es jetzt nur auf der Erde geben würde, ist sicherlich relativ selten, weil es müssen viele Dinge zusammenkommen. Es muss ein Planet sein, der eine gewisse Entfernung hat dann zu der Sonne. Es muss auch Wasser geben. Es muss eine ganze Menge. Es muss ein Magnetfeld geben. Zumindest das Leben entsteht, wie wir es uns heute vorstellen. Also da müssen sehr viele Bedingungen zutreffen, aber klar, angesichts von Abermilliarden Sonnensystemen, die es gibt, überhaupt wird es irgendwo natürlich auch welche geben, wo genau diese Dinge alle zusammentreffen.
Ja, spannend. Das Buch muss ich mir auf jeden Fall dann durchlesen, wenn Sie es fertig haben. Wann erscheint das?
Im März kommt es jetzt, ja. Im März kommt es, und zwar, das wird, also da vielleicht eine Bitte mal am Schluss an Sie und an andere auch. Das Buch wird jetzt ungefähr, sagen wir, Anfang bis Mitte Dezember auf Amazon sein. Also wer auf Amazon geht, meinen Namen eingibt, den Weltraumkapitalismus. Ich bin dankbar für jeden, der das schon direkt dann vorbestellt, weil ich will versuchen, ob ich es irgendwie zum Bestseller machen kann. Und dafür ist wichtig, dass möglichst viele Leute vorbestellen. Es wird auch dann ein Preisausschreiben geben, ja, wo man auch was gewinnen kann. Zum Beispiel ein Abendessen mit mir im China Club, wo ich auch die Flugkosten bezahle. Da wird es demnächst eine Webseite geben, die ist wahrscheinlich in 2 Wochen online. Die heißt auch einfach weltraumkapitalismus.de. Und wenn man da drauf geht, auf diese Seite, dann findet man den Link zu dem Buch und dann findet man auch dann dieses Gewinnspiel. Da kann man übrigens auch noch gewinnen. Preis 2 bis 10 ist mein Kurs Finanzielle Freiheit. Der kostet normalerweise 690 Euro. Den kann man aber auch da gewinnen. Damit will ich einfach die Leute motivieren, dass sie schon bevor das Buch erscheint, vorbestellen, weil in dem Moment, wenn es erschienen ist, ist das Gewinnspiel zu Ende. Da wird die Verlose gemacht, sodass also man da nur dran teilnehmen kann, wenn man mitmacht. Und also mich hat es sehr inspiriert, dieses Thema, weil wir haben in den letzten 15 Jahren so die Tendenz, dass überall in der Welt, auf der Welt mehr Staat und mehr Regulierung und mehr Vorschriften kommen. Aber es gibt einen Bereich, wo so die Richtung, es ist eigentlich in eine andere Richtung ging, nämlich mehr privat und weniger Staat. Und das ist im Bereich der Raumfahrt. Und da gab es auch die größte Innovation, was mich als großer Kapitalismus-Fan natürlich wieder in der Meinung bestärkt, dass Kapitalismus nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Und das gilt nicht nur auf der Erde, sondern das gilt halt auch im Weltraum.
Ja, mega spannend.
Wir haben ja auch
Das.
selbst ein passenden Hintergrund, sehe ich gerade,
Ja.
zu unserem Thema, wo man die ganzen Milchstraßen und so weiter sieht. Ja,
Ja,
toll.
voll,
Ja.
das ist auch noch ein Überbleibsel von meiner
Ja, ich bin auch
Masterarbeit.
wieder an Kindheitsträume zurück. Ich habe ja von dieser maoistischen Zeitung gesprochen, aber bevor ich die rausgegeben habe, habe ich eine andere Zeitung gemacht. Da war ich erst 10 Jahre alt. Die hieß Galaktische Zeitung. Und da ging es um, oder, ja, 10 oder 11 Jahre, da ging es um Weltraumfahrt. Da habe ich also, die habe ich an meinen Mitschüler verkauft. Das war dann so die Zeit, wo auch die mit 12 Jahren, wo dann die Mondlandung war, da habe ich immer über diese ganzen Themen geschrieben. Und in meinem Zimmer waren große Riesenposter, größer als ich, von der Saturn-V-Rakete und eine riesen Mondkarte, wo alle gerade auf dem Mond genau abgebildet waren und so. Selbstgebastelte Raumschiffe haben überall an der Decke gehangen. Also ich war da total auf Raumfahrt. Astronomie war mein großes Interesse. Ich wusste von jedem Planeten genau den Abstand zur Sonne, den Durchmesser, wie viele Monde hat er, wie ist die Schwerkraft auf dem Planeten. Und manchmal knüpft man dann auch an Dinge aus der Kindheit wieder an und habe dann jetzt zwei Sachen kombiniert. Meine wirtschaftlichen Einsichten zum Thema Kapitalismus und halt das Weltraumthema habe ich dann zusammengebracht.
Ja, spannend.
Und
Kann ich
da habe ich mir auch ein großes Ziel gesetzt. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber ich möchte, dass Elon Musk das Vorwort schreibt für das Buch. Und ich bin immerhin schon ein bisschen nah dran, weil ein Freund von mir, der arbeitet auch in einer großen Space-Firma in den USA und sein Chef ist seit 10 Jahren mit dem Elon Musk befreundet und hat versprochen, er gibt dem auf jeden Fall, deswegen lasse ich jetzt erstmal ins Englische übersetzen, er gibt dem ein Exemplar. Ob der dann auch das Vorwort schreibt oder nicht, weiß ich nicht. Für die deutsche Ausgabe hat jetzt der Georg Kofler das Vorwort geschrieben, den kennen ja auch manche von der Höhle des Löwen, den Investor. Aber ich will für die englische Ausgabe, habe ich mir auch ein großes Ziel gesetzt, dass der Musk, und ich kenne den nicht, habe den nicht kennengelernt, aber ich kenne halt einen, dessen Chef ihn kennt und mal gucken, ob es auf dem
Ja.
Weg funktioniert.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Herr Zittelmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr inspirierend. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe noch eine Frage zum Ende, die in die andere Säule meines Podcasts reinspielt. Was ist Fitness für Sie?
Also ich trainiere jetzt seit 48 Jahren. Im Moment hatte ich so ein paar Wochen eine Pause machen müssen, weil ich war so nicht richtig krank, aber ihr kennt es ja immer so angeschlagen. Man ist nicht ganz gesund und nicht ganz krank. Und dann höre ich meistens auf zu trainieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das bricht dann irgendwie aus. Ja, aber da, dann gehen die Muskeln ein bisschen zurück, aber man sieht, es ist immer irgendwo, ist noch was vorhanden, so, ja. Und es kommt auch schnell wieder. Ich habe jetzt wieder langsam angefangen, gehe nachher auch zum Sport. Und damals, wo ich angefangen habe, ich hatte also erst Karate gemacht, ein Jahr lang, habe dann mit einem Gewichtheberverein eingetreten, weil damals gab es diese Fitnessstudios, also kaum gab es die ersten. Da war ich im Gewichtheberverein, habe dann aber statt Gewichtheben dann mehr das Bodybuilding gemacht. Ja, und jetzt seit 48 Jahren und so seit anderthalb. Ich habe aber gemerkt, das ist natürlich ein bisschen einseitig, wenn du nur immer die Muskulatur dann auch verkürzt. Ich habe auch manchmal dann, ich hatte nie große Verletzungen, aber ich habe manchmal Sehnenprobleme bekommen und habe so ein bisschen als Ausgleich jetzt vor 1,5 Jahren mit Kung-Fu angefangen und mache jetzt so, also praktisch, sagen wir mal, wenn ich gesund bin, trainiere ich so meistens 5, 6 Mal die Woche, vielleicht 4, 5 Mal das Krafttraining, aber nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde, das langt auch. Dann gibt es sogar einen Kurs von mir, der heißt zittelmann-fitness.de, wo ich da mal das zusammengefasst habe. Gibt auch ein Buch von mir, Erfolgsfaktoren im Kraftsport, weil wo ich drauf stolz bin, ich habe immer das, also das war mir sehr wichtig, natürlich gemacht, ja, keine Anabolika oder irgendwie Steroide, auch kein Testosteron. Natürlich, die Neider, die sind immer, das ist sowieso, ich bin ja auf Social Media. Ich weiß nicht, ob sie mir da Folge macht. Das meiste mache ich auf X, aber ein bisschen auch auf Instagram und Facebook. Und wenn ich da so Bilder poste, manchmal von den Muskeln, ja, dann kommen immer so, ja, viele positive Kommentare. Toll, wenn ich so alt bin wie Sie, möchte ich auch mal so aussehen. Klasse, oder wie trainieren Sie? Kommen aber auch immer so Neider. Ich sage, ja, ist alles Steroide mit Anabolika vollgepumpt. So, ja, aber das ist immer, wenn Sie irgendwas, wo Sie überdurchschnittlich sind, ja. Wenn ich ein Foto mit der hübschen Freundin poste, dann kommt, ja, wie viel hat die denn gekostet? Aus welchem Katalog kostet die? Kostet 10.000 Euro oder so ein Quatsch, nur weil die hübsch ist und weil der selbst unfähig ist, jetzt eine hübsche Frau auf normale Art zu bekommen. Dann 2 Doktortitel schreiben, dann werde ich dazu, ja, wo hast du die denn gemacht? Und es ist vielleicht alles fake. Und bei dem Geld schreiben, ja, kein Kunst, kann doch jeder, ist Immobilienspekulation. Und bei den Muskeln ist Anabolika. Also das ist so, deswegen wird mein übernächstes Buch zum Thema Neid gehen, weil ich halt auch selbst damit oft konfrontiert bin. Und nee, aber mir war es mir wichtig, also auf natürliche Art und Weise, einfach durch Training und vernünftige Ernährung. Klar, da kannst du nie irgendwo Körper entwickeln, wo du dann auf Meisterschaften gewinnst, ja. Aber das wollte ich auch nicht. Ja. Ich wollte nur in Anführungsstrichen, eine Figur, die besser ist als 99% von meinen Mitmenschen. Und das geht auf ganz natürliche Art und Weise auch.
Ja. Und spielt da auch die Fitness im fortschreitenden Alter eine Rolle?
Ja, gut, ich kenne es jetzt halt nur so. Ich glaube, ich werde auch noch mit 70, ich werde ja schon in 2 Jahren 70, also aber ich denke, dass ich auch noch mit 80 trainieren werde, vielleicht dann auch mit 90, mal sehen. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Und klar, ich habe dadurch natürlich vielleicht, ich mache das nicht wegen der Gesundheit, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich mache das mehr aus Eitelkeit, weil ich finde, es sieht halt besser aus. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch für die Gesundheit gut ist. Wenn ich also bei der Ärztin, die meine Werte immer untersucht, die sagt, es ist alles wie im Bilderbuch, die sind klasse. Und auch zum Beispiel, ich habe neulich mal ein Bandscheiben-MRT gemacht, nicht weil ich Probleme hatte, nur so zur Sicherheit, weil ich wollte wissen, in was für ein Zustand sind die eigentlich. Und er hat gesagt, das ist toll, das ist wie mit 30. Aber ich kenne so viele in meinem Alter, die haben Rückenprobleme, Rückenbeschwerden. Ja? Und ich glaube, weil ich halt die Muskulatur entwickelt habe, und aber auch korrekt trainiere. Ja, ich habe nie jetzt irgendwo mit schleudernden Bewegungen falsch ausgeführt. Da kannst du natürlich auch durch gerade Bodybuilding mehr kaputt machen. Aber wenn du korrekt langsam kontrollierst, die Übungen ausführst in richtiger Weise, glaube ich, dass das schon auch der Gesundheit dient, obwohl es für mich also nicht der Grund ist. Das ist bei mir tatsächlich, ja, ich Wenn ich eine hübsche Freundin habe, ich habe also lieber das Kompliment, dass sie sagt, Mensch, toll, mein letzter Freund, der war Anfang 20, der hat nicht so eine gute Figur gehabt wie du. Das hört man natürlich lieber, als wenn man irgendwo dann so eine Fettwampe hat und muss sie dann irgendwo verstecken.
Ja, spannend. Aber ich glaube auf jeden Fall, also diese Erfahrung, die sie beim Arzt machen und so, das spielt da auf jeden Fall rein. Und auch spannender Punkt, nicht spannend, wichtiger Punkt, Technik vor Intensität ist immer ein gutes Ding. Herr Zittelmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich drücke mal auf
Bedanke mich auch. Ganz herzlichen Dank. Danke.
Den Stopp-Button. Die ganzen Links werde ich auf jeden Fall in die Shownotes bringen, zu Ihren Büchern, zu Ihrem Kurs.
Wissen Sie schon, wann Sie so ungefähr online gehen werden?
Also ich denke schon.